Das war mal eine wilde Nacht. Also ich bin schon seit einer Stunde wach. Bin auch vor dem Wecker aufgewacht, weil direkt vor dem Zelt zwei Bären miteinander gekämpft haben. Und das war so laut. Unglaublich. Bestimmt eine halbe Stunde lang. Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich es mir angucke. Aber ich wollte gar nicht die Aufmerksamkeit von denen jetzt auf mich lenken.
Ja, besser ist das, ne? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen. Das ist dein Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Ich bin Kira und heute nehme ich dich mit auf mein großes Bärenabenteuer. Ich nehme dich quasi mit in die unberührte Wildnis Alaskas, um hier Bären, das sind meine absoluten Lieblingstiere, in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Und ich kann über diese Reise wirklich sagen, das war so einmalig, das war so besonders und es hat einfach alles übertroffen, was ich mir vorab irgendwie erhofft habe. Und ja, war definitiv eines meiner großen Highlights, meiner großen bisherigen Reise-Highlights. Also vielen, vielen Dank, dass du gerade eingeschaltet hast und ich uns jetzt nochmal gemeinsam zurück in die Wildnis Alaskas beamen darf. Ja, die ganze Idee, sich Bären in Alaska anzugucken, ist eigentlich durch ein einziges Foto losgetreten worden. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich bin absoluter Bärenfan und dementsprechend, ihr werdet es kennen, wenn man von irgendwas Fan ist, naja, ist die Instagram-Timeline dann auch relativ schnell voll mit ausschließlich Bärenvideos in meinem Fall. Und ich würde sagen, einen Großteil der Videos kenne ich auch. Aber eines Tages, da bin ich über ein Foto richtig gestolpert. Ich kann euch ja mal die Szene beschreiben. Ein Wasserfall, ein relativ wilder Wasserfall, an dem locker 20 bis 25, vielleicht auch 30 Bären sitzen, die versuchen, Fisch aus dem Wasser zu fischen. Und mit Bären meine ich in diesem Fall Grizzlybären bzw. Braunbären. Und mein erster Gedanke war, boah, das ist doch KI, das ist nie im Leben echt. Ich meine, richtig gut gemachte KI, aber diese Szene, die kann es so nicht geben. Ich dachte nämlich bis dahin immer, Bären sind eher Einzelgänger, die findet man vielleicht mal einzeln irgendwo im Wald, aber so ein Gruppentreffen an Bären, das kann es nicht geben. Naja, und dann hat es mich aber irgendwie nicht losgelassen und ich habe noch so ein bisschen weiter recherchiert und dann festgestellt, es gibt auch relativ viele Videos davon. Und die sehen irgendwie schon sehr, sehr echt aus. Ja, und dann habe ich rausgefunden, diese Szene, die ist wirklich echt. Die gibt es genauso irgendwo auf der Welt. Und dann habe ich recherchiert und rausgefunden, dass es dieses Szenario so an einem Ort namens Brooks Falls in Alaska gibt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht doch mal ganz kurz Pause in diesem Podcast und googelt Brooks Falls, Alaska, vielleicht noch Bären hintendran und guckt euch die Fotos dazu an. Komm, das ist schon irre, oder? Also eine unglaubliche Szene. Ja, ich hoffe, ihr habt mittlerweile wieder Play gedrückt. Und für mich war klar, das ist so unglaublich, das muss ich sehen. Ich muss nach Alaska. Und anfangs war auch mein Plan, genau dorthin nach Brooks Falls zu fahren. Je mehr ich mich informiert habe, je mehr bröckelte diese Idee dann aber, weil ich festgestellt habe, dass dieser Ort nur so halb natürlich ist. Also Wasserfall und Bären sind echt und die kommen auch jedes Jahr freiwillig im Sommer genau an diese Stelle, um sich mit Lachs den Bauch vollzuschlagen, um dann Fett für den Winter anzufressen. Aber vor diesem Wasserfall ist mittlerweile so eine Art Aussichtsplattform gebaut worden, also so ein höher gelegener Steg, das ist alles super sicher, man kommt den Bären gar nicht so wirklich nah. Es hat eher so ein bisschen was von Vergnügungspark mit Bärenbeobachtung, du musst Eintritt bezahlen. Ich habe dann später, als ich in Alaska war, auch noch ein paar Gespräche mit Leuten geführt, die mir gesagt haben, Hilfe, du musst teilweise 2 Stunden lang anstehen, damit du überhaupt auf diesem Steg nach ganz vorne kommst. Und jetzt kommt's, es gibt auch noch so Unterkünfte dort, so Lodges. Die haben eine Wartelistenzeit von 10 Jahren. Wenn du dort übernachten willst, musst du das 10 Jahre vorher in Auftrag geben, um da überhaupt einen Platz zu bekommen. Es gibt wohl Tagestouren von Anchorage, da wirst du für ein paar Stunden eingeflogen. Ach, und ich habe so richtig gemerkt, das ist wirklich nicht mein Konzept zu reisen. Wenn ich Bären sehen will, dann muss das so ein bisschen rougher sein, ein bisschen natürlicher, weniger touristisch. Aber ich dachte mir, wenn es diese Szene da so gibt, dann kann das doch nicht der einzige Ort in Alaska sein, wo man viele Bären auf einmal beobachten kann. Das muss es doch noch irgendwo anders geben. Und ich habe, glaube ich, locker 5 Tage oder so recherchiert. Also es war wirklich nicht einfach. Da steckte richtig Arbeit hinter. Aber ich habe am Ende wirklich, kann ich sagen, die perfekte Tour für mich gefunden. Und zwar eine 5-tägige Tour zusammen mit einem Guide in einer kleinen Gruppe fliegt man mit dem Wasserflugzeug raus in die Wildnis, wirklich ins absolute Nichts Alaskas. Man schläft in Zelten, die man selber mitgebracht hat und geht dann jeden Tag dort vor Ort auf Entdeckungstour. Auf große Bärenbeobachtungs-Entdeckungstour und auf genau dieses Abenteuer nehme ich euch jetzt mit. So, Achtung, Achtung, ich habe es mir hier fett in Rot markiert. Ich muss vorher einen kleinen Warnhinweis loswerden. Also alles, was ich euch jetzt erzähle, ist in dieser Form ausschließlich mit einem Guide möglich, beziehungsweise vernünftig. Also ihr braucht einen Menschen an eurer Seite, der sich zum einen in der Gegend auskennt, der sich zum anderen absolut mit dem Verhalten von Bären auskennt, der euch im Notfall auch schützen kann. Also nicht einfach auf eigene Faust organisieren, bitte, bitte. Ihr braucht außerdem eine Permit, also eine Erlaubnis vom Staat Alaska, dass ihr überhaupt in diesen Regionen unterwegs sein dürft. Das muss irgendwo hinterlegt sein, euer Namen, das Datum, wann ihr wiederkommt. Falls ihr dann nicht auftaucht, kann man nach euch suchen, ne? Also es braucht so ein paar Sicherheitsmechanismen. Nicht einfach losstiefeln. Und damit Sicherheitshinweis, Haken dran und jetzt geht's wirklich los. Ja, und dann habe ich meine Gruppe zum ersten Mal getroffen, morgens um 8 und zwar in einer großen Lagerhalle in Anchorage, die lag so ein bisschen außerhalb der Stadt. Und diese Lagerhalle ist wie so das Basislager der Organisation, über die ich gebucht habe. Die bieten nämlich ganz unterschiedliche Trips an und was die alle gemeinsam haben sind, diese Trips sind mehrtägig und die finden alle irgendwo ganz weit im Hinterland von Alaska statt. Und egal, welchen Trip man jetzt gebucht hat, vorher musste man eben in dieser Lagerhalle das komplette Equipment zusammenstellen. Also ihr könnt euch diese Halle vorstellen wie den absolut wahr gewordenen Traum eines jeden Outdoor-Fans. Du hast 2 Etagen, unten das ganze Equipment, also Zelte, Kletterwerkzeug, warme Kleidung jeglicher Art, Schlafsäcke. Und ich finde, du hast auch direkt gesehen, das ist absolute High Quality. Kein Wunder, ich meine, das muss irgendwie diesem alaskanischen Wetter standhalten. Und oben hast du dann nochmal eine 2. Etage, die komplett aus einer Küche besteht. Denn auf diesen ganzen Trips muss es natürlich auch Verpflegung geben und das wird alles da oben vorgekocht. Das sind so ganz spezielle Gerichte, die sich auch eine ganze Zeit lang halten, die dann auf eine bestimmte Art und Weise vor Ort nochmal aufgewärmt werden. Ja, und das fand alles in dieser Lagerhalle statt. So, was natürlich wesentlich spannender ist, wer ist dabei? Und ich stelle euch mal ganz kurz unser Team vor. Insgesamt 4 Personen, bestehend aus unserer Guidin Alice, 27, eine unglaublich positive Person. Das Schöne ist, sie hatte einfach selbst so eine unglaubliche Vorfreude auf diesen Bärentrip. Das hat sie irgendwie so richtig, ja, damit hat sie uns nochmal so richtig entfacht, will ich fast sagen. Ein Typ, Josh, 35, arbeitet bei der Navy, läuft regelmäßig Ultramarathone. Ist das die Pluralform? Ich weiß es nicht. Ist Hobbyfotograf, hat er auch so ein riesen Objektiv dabei, also echt geiles Equipment. Und Amy, Ende 30 aus Chicago, super Outdoor erfahren, mega unkompliziert und nett. Und das war unsere Truppe. Ich nehme schon mal vorweg, es war die beste Truppe, die ich mir hätte wünschen können. Ja, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, nach dem ersten Hallo hatten wir dann nochmal Zeit, unser ganzes Equipment durchzugehen. Wir haben vorab so eine wirklich ellenlange, super kleinteilige Liste bekommen. Ich glaube, es waren 5 DIN A4 Seiten, was genau eingepackt werden muss. Also da war richtig vorgegeben, wie viel Paar Socken, aus welchem Material die Socken. Weil ja, wenn man natürlich irgendwo in der Wildnis ist, kann man da dann nichts mehr besorgen. Also es musste wirklich alles on point sein. Was wir falsch eingepackt haben, haben wir von denen bekommen. Dann haben wir so große, wasserfeste, gelbe Rucksäcke bekommen. Da haben wir alles eingepackt, also sogenannte Dry Bags. Und dann ging's los. Einmal in den Bulli und zum Merrill Field Airport. Ja, in Anchorage gibt's grundsätzlich 2 Airports. Einmal den großen internationalen Flughafen. Wobei nein, groß ist ja auch nicht, streich das groß, den internationalen Flughafen auch super klein, sieht aus wie aus den 70ern und eben diesen Merrill Field Airport und bei dem starten ausschließlich ganz, ganz kleine Maschinen, ich würde sagen so 2 bis 12 Personenmaschinen, Denn es ist völlig normal, dass man in Alaska weitere Strecken mit kleinen Flugzeugen zurücklegt. Das Straßennetz ist nämlich so minimal ausgebaut und existiert tatsächlich auch nur im Süden, dass man ja eigentlich gar keine andere Chance hat, bestimmte Orte zu erreichen. Das ist ein bisschen wie so ein Flugtaxibetrieb, also wirklich was sehr Normales. Und zu diesem Flughafen sind wir gefahren und ich muss sagen, das Prozedere, bis man dann mal im Flugzeug gelandet ist, ist einfach ein völlig anderes, als man das von, ich sag mal, normalen Flughäfen kennt. Also du hast so eine Wartehalle, die ist ungefähr so groß wie eine Sporthalle und dann nimmst du dir einen Platz und musst so lange warten, bis du per Namen aufgerufen wirst. Dann musst du einmal nach vorne treten, gibst erstmal deinen Rucksack ab und der wird gewogen. Und danach wirst du selbst gewogen. Es ist echt ein bisschen absurd. Du musst dich da einmal vor allen Leuten auf die Waage stellen. Es ist auch ganz wichtig, dass du alles, was später mit im Flugzeug ist, dass du das am Körper hast. Also eine Jacke müsstest du zum Beispiel anziehen auf der Waage. Du musst deine Trinkflasche in der Hand halten. Die ist im besten Fall schon voll. Denn du dürftest jetzt nicht, nachdem du gewogen wurdest, nochmal deine Trinkflasche auffüllen. Das wäre ja dann zum Beispiel nochmal ein halbes Kilo mehr. Denn diese kleinen Flugmaschinen, die sind so unglaublich sensibel, was Gewicht angeht. Also es kommt da wirklich auf 100 Gramm an. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich hatte im Laufe der Zeit noch ein paar mehr Flüge in Alaska und wir hatten teilweise die Situation, dass dann, meistens waren es Piloten, der Pilot dann gesagt hat, Leute, wir haben 5 Kilo zu viel an Bord, die müssen noch mal raus. Also wirklich richtig seltsam im ersten Moment, aber andererseits auch gut, wenn man das Gefühl hatte, es geht hier wirklich um Sicherheit und die achten drauf. Ja, und so hat man sich dann auch daran gewöhnt. Wir hatten aber alle das passende Gewicht und dann konnte es losgehen. Unser Ziel war ja der Katmai National Park und um dahin zu gelangen, brauchte es für uns sogar 2 verschiedene Flüge. Also wir sind gestartet in Anchorage in einer kleinen 12-Personen-Maschine. Wir sind 1,5 Stunden geflogen. Es war super laut. Ich spiele euch mal vor, wie das klingt, wenn man da drin sitzt. Also man hat schallgeschützte Kopfhörer, aber nichtsdestotrotz ist es laut. Ja, die Ohren haben ein bisschen gelitten. Die Augen wurden dafür umso mehr verwöhnt. Also es ist wirklich verrückt. Sobald du 2 Minuten aus Anchorage rausgeflogen bist, hast du nur noch Natur. Wir sind über Berge geflogen, über Moore, über Seen, über Gletscher. Das ist ja so faszinierend, Alaska von oben zu sehen, wenn man erstmal checkt, wie viele Gletscher es da tatsächlich gibt. Und die haben dann teilweise so richtig verspielte Muster. Wir sind teilweise so knapp über die Bergspitzen hinweggeflogen, dass man wirklich das Gefühl hatte, wenn man jetzt die Hand ausstreckt, dann könnte man irgendwas berühren. Teilweise durch Bergschluchten, also links und rechts die steilen Bergwände. Zum Schluss sind wir noch über Alaskas größten See geflogen, der unzählige kleine Inseln hatte, die alle auch irgendwie unterschiedlich aussahen. Und dann zum Schluss nur noch Wald, Wald, Wald. Und alles dann aus dieser wunderschönen Drohnenperspektive. Häufig hat man auch, weil es so sonnig war, den Schatten des Flugzeugs unter einem gesehen. Und irgendwann sind wir dann an einen kleineren See gekommen und da gab es eine einzige Landebahn und auf der sind wir gelandet. Diese Landebahn gehört zu so einem kleinen, familiengeführten Flugbetrieb, die dann Flüge mit Wasserflugzeugen, sogenannten Seaplanes, anbieten. Das sind Flugzeuge, die ausschließlich auf dem Wasser starten und landen können. Und nachdem wir unser ganzes Gepäck aus dem einen Flugzeug rausgepackt haben, haben wir alles in so ein Seaplane gepackt. Da passten dann auch nur noch 6 Personen rein. Also es war dann nur noch der Buschpilot und unser Viererteam, unser Vierer-Bären-Team. Und ja, dann sind wir losgeflogen und diese Maschine war noch mal etwas lauter. Ja, wir sind losgeflogen und ich weiß noch, auf einmal hatte ich so ein kribbeliges Gefühl und habe so richtig gecheckt. Krass, das, was jetzt hier kommt, ist wirklich nur noch Wildnis. Wir werden 5 Tage lang keinen Handyempfang haben, sind dann wirklich nur noch wir. Und man hat auch gesehen, dass sich die Landschaft von oben komplett verändert hat. Also es wurde flacher, wir haben irgendwann die Baumgrenze erreicht, also es gab gar keine Bäume mehr. Stattdessen nur noch kleinere, flachere Büsche, ganz viel Tundraboden, umso mehr Flüsse. Also diese ganze Landschaft, die wir gesehen haben, war unterteilt von sich windenden, kringelnden Flüssen mit ganz vielen Seitenarmen, was natürlich wichtig ist, wenn man Bären sehen will, weil die Bären zu den Flüssen kommen, zu dieser Jahreszeit. Ja, und auf einmal merke ich, wir gehen tiefer. Auf einmal spritzt das Wasser links und rechts. Wir landen auf einem kleinen See und ein paar Minuten später heißt es schon, ja, einmal aussteigen bitte. Und weil wir natürlich auf einem See gelandet sind, musste man erstmal noch ein ganzes Stück durchs Wasser warten, also Schuhe ausziehen, Hose hochkrempeln. Die Hose war danach trotzdem von oben bis unten nass, völlig egal. Der Pilot hat unsere Taschen und Rucksäcke ins Gras geworfen, ist umgedreht und war 2 Minuten später weg. Ja, und das ist irgendwie schon ein krasser Moment, ne? Du stehst da vor einem Haufen Gepäck, bist nur noch zu viert, kennst dich ja auch noch gar nicht so richtig, musst da wirklich Vertrauen zueinander haben. Und vor allem war bei mir da dieses Gefühl so, das ist jetzt nicht mehr rückgängig machbar, ne? Du wurdest hier jetzt rausgeschmissen. Der Pilot weiß, dass er in 5 Tagen um eine bestimmte Uhrzeit wieder hier sein soll, um dich einzusammeln. Und bis dahin musst du da jetzt einfach was Gutes draus machen. Ja, aber so richtig viel Zeit zum Nachdenken blieb auch gar nicht, weil wir sofort unsere Sachen geschnappt haben, um noch ein Stück weiter zu ziehen, um dann da unser Basislager zu errichten. Ja, das Basislager bzw. das Camp ist der Ort, an dem wir unsere Zelte aufbauen und an den wir jeden Abend nach den Erkundungstouren zurückkehren. Und als erstes, bevor wir da irgendein Zelt aufgebaut haben, haben wir erstmal einen großen Elektrozaun aufgebaut. Ja, dieser Elektrozaun ist solarbetrieben und wenn der einmal steht, auch so ein bisschen höher als hüfthoch, würde ich sagen. Und der sollte uns ganz einfach vor den Bären schützen. So ist es. Ich meine, wir hatten einiges an Lebensmitteln dabei, die natürlich stark riechen. Bären haben fantastische Nasen. Und das ist schon einfach sehr, sehr vernünftig. Und, wie ich dann später rausgefunden habe, tatsächlich auch Pflicht. Also ohne diesen Zaun hätten wir in diesem Gebiet nicht zelten dürfen. Und ich muss sagen, es fühlt sich auch schon sehr, sehr gut an. Also im Inneren dieses Zauns habe ich mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie unsicher gefühlt. Es ist so, wenn die Bären dann ankommen mit ihren sehr sensiblen Nasen und dann diesen Zaun berühren, bekommen die so einen kleinen Elektroschock. Der schadet denen nicht, aber das ist halt unangenehm. Ne? Du hast dann, glaube ich, als Bär keine Lust mehr, der ganzen Sache weiter nachzugehen. Und der Zaun stand dann, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich die Toilettensituation vielleicht einfach ausspare. Aber nein, hier wird alles angesprochen. Also, es war ganz lustig, weil wir kannten uns ja jetzt nun mal alle erst ein paar Stunden und mussten aber doch sehr genau über diese ganze Toilettensituation sprechen, weil das auch was mit Sicherheit zu tun hat. Es sollen natürlich möglichst wenig Gerüche entstehen, weil auch die wieder Bären anlocken würden. Also, es wurde die ganze Zeit immer von Geschäft Nummer 1 und Geschäft Nummer 2 gesprochen. Nummer 1 sollten wir doch einfach in den Büschen außerhalb verrichten. In Nummer 2, dafür gab es eine Art Feuertonne, die stand hinter ein paar Büschen. In dieser Feuertonne waren Tüten und wenn man Geschäft Nummer 2 verrichten wollte, musste man das, oh Gott, ja, das ist wirklich, naja, wir sind alle erwachsen, ne? Sollte man das in diese Tüte machen und danach noch ein Pulver da drauf machen, damit das Ganze schneller kompostiert. Die Tüte wurde danach versiegelt, nochmal weiter weggesperrt in eine andere Tonne und ja, das war's dann auch. Es ist alles nicht so schlimm, wie das jetzt hier gerade klingt. Es war überhaupt nicht irgendwie eklig. Es war hygienisch. Es war völlig okay. Und nichtsdestotrotz möchte ich dieses Thema jetzt gerne beenden. Wir machen mit was Schönerem weiter. Und zwar mit unseren ersten Bären. Wir haben gerade unsere Einzelzelte aufgebaut. Also jeder von uns hatte ein einzelnes Zelt zum Schlafen. Und auf einmal meinte jemand, da hinten am Horizont sind Bären, also auf Englisch, ne? Und wir haben alle sowas von schnell unsere Ferngläser rausgeholt. Es war so eine ganz kribbelige Stimmung. Ich meine, wir waren alle 4 Bären-Ultras, also Superfans. Und im Nachhinein waren es auch wirklich nur so die Silhouetten von 2 Bären. Aber nichtsdestotrotz waren es eben die ersten. Und in dem Moment war uns irgendwie allen klar, das wird richtig gut. Also wenn wir selbst jetzt hier an unserem Campingplatz schon erste Bären sehen, dann ist da noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, wir haben innerhalb von 20 Minuten irgendwie schnell unsere Zelte da zusammengezimmert, haben am Ende noch das Dome aufgebaut, das große Gemeinschaftszelt, haben das Ganze mit Steinen gesichert, weil wir wussten, es kann sehr windig werden. Also auf die Heringe mussten nochmal dicke Steine und dann waren wir sowas von bereit für unsere erste kleine Bärenrunde am Abend. Und dann haben wir uns fertig gemacht, den Elektrozaun geschlossen und sind losgestapft. Ja, ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, warum es in dieser Region des Katmai National Parks überhaupt so viele Grizzlybären gibt. Das liegt an den Flüssen. Das habe ich ja aus dem Flugzeug schon beobachtet. Diese ganze Region ist durchzogen von verästelten Flüssen. Und zu dieser Jahreszeit wandern die Lachse zum Laichen aus dem Meer in eben diese Süßwasserflüsse, um dort ihren Laich abzulegen. Und zwar auch immer in genau die Flüsse, in denen sie selber auch geboren wurden. Und dann beginnt dieser Lebenszyklus der Lachse quasi wieder von vorne. Naja, und das hat zur Folge, dass sie Bären sich denken, Mensch, das ist ja ein fantastisches Buffet, um sich vor dem Winterschlaf nochmal so richtig viel Fett anzufressen. Und es lockt eben sämtliche Braunbären bzw. Grizzlybären zu diesen Flüssen. Und das ist auch witzig, wenn man mal so genau hinguckt, und das sieht man tatsächlich mit Sonnenbrille besser als ohne, dann wimmelt es in diesen Flüssen nur so vor roten Lachsen. Die sind rot zu dieser Jahreszeit. Macht es den Bären natürlich auch einfacher, sie zu erkennen. Und die sind wirklich akrobatisch. Also diese Lachse, die springen, die können über Steine springen, die können kleine Wasserfälle nach oben springen. Ja, das ist sehr lustig mit anzusehen. Und ich habe jetzt schon in mehreren Artikeln gelesen, dass der Katmai National Park wohl eines der Gebiete mit der höchsten Braunbärendichte der Welt ist. Und es gab sogar ein paar Artikel darunter, die haben gesagt, nirgendwo anders auf der Welt gibt es so viele Braunbären wie in dieser Region. Und genau so klingt das, in dieser Region zu Fuß unterwegs zu sein. Man läuft die meiste Zeit über einen super weichen Tundraboden. Der ist mit einer Pflanze bedeckt, die nennt sich Labrador Tea. Und man hat ein bisschen das Gefühl, man läuft auf einer Art Matratze. Also es ist total weich, man kann sich theoretisch überall einfach hinlegen. Es ist weich und gemütlich. Und das Besondere, dieser Labrador Tea, der gibt so einen süß-würzigen Geruch ab. Also ich habe sowas zuvor noch nicht gerochen und habe manchmal auch gesagt, ich finde, es riecht auch ein bisschen nach Tankstelle. Ja, klingt verrückt, aber in süß. Ja, vielleicht ist dieser Geruch am ehesten noch mit so einem würzig-lakritzigen Anisgeruch vergleichbar. Das hast du auch nicht die ganze Zeit mega doll in der Nase, aber gerade wenn die Sonne so auf diesen Labrador-Tee scheint, dann kommen so diese ätherischen Stoffe, kommen da so ein bisschen raus. Und irgendwie haben wir uns immer gefreut, wenn wir es dann mal wieder etwas intensiver gerochen haben. Ansonsten ist die Landschaft wirklich irre. Also dadurch, dass du wirklich gar keine Bäume hast, kannst du die ganze Zeit unglaublich weit gucken, was von Vorteil ist, wenn du Bären suchst. Und du fühlst dich tatsächlich auch sicherer, weil du eben nicht diese Situation hast, hinter dem nächsten Baum könnten da welche sein, sondern du siehst relativ gut. Du hast am Horizont Bergketten. Ansonsten ist diese ganze Landschaft so weich und hügelig. Es sind aber so ganz sanfte, leichte Hügel. Und ich habe auch Spaß immer gesagt, es erinnert mich so ein kleines bisschen ans Teletubbyland. Ja. Ja, und wir laufen so und plötzlich ruft jemand von uns, hinter uns, dreht euch um. Und wirklich, wir drehen uns um und es galoppieren zwei junge Bären direkt auf uns zu. Ich habe diesen Moment echt noch wie in Zeitlupe vor Augen. Und zu diesem Zeitpunkt wussten wir auch noch gar nicht richtig, wie verhalten wir uns jetzt? Wie können wir diese Situation einschätzen? Unsere Guidin meinte dann aber, okay, stehen bleiben, ganz ruhig bleiben. Wir stellen uns als Gruppe ganz eng zusammen. Wir sprechen in ruhigem Ton weiter, dass sie merken, dass wir entspannt sind. Und wenn sie uns wirklich zu nahe kommen, dann machen wir uns ganz groß. Arme nach oben. Wir müssen denen irgendwie signalisieren, wir sind größer, wir sind stärker, nicht mit uns. Und dann sind diese Bären wirklich in einem Affenzahn, nur wenige Meter von uns entfernt, entlang gelaufen. Die waren richtig verspielt, die haben sich gegenseitig gejagt. Wir vermuten, dass es zwei junge Geschwister waren und die hatten wirklich nur Augen für sich selbst. Aber es war schon ein sehr besonderer Moment, weil wir es eben alles gar nicht einschätzen konnten. Und irgendwie war diese Situation, so schnell wie sie da war, war sie auch schon wieder vorbei. Es hat sich angefühlt wie im Traum. Und ja, es war ein ganz intensives Erlebnis, wenn ich da jetzt im Nachhinein dran denke. Na gut, wir laufen noch ein bisschen weiter, müssen über so einen kleinen Hügel. Und plötzlich öffnet sich die Landschaft. Wir stehen auf so einer kleinen Anhöhe. Können so ein bisschen nach unten gucken, da ist so ein sehr verästelter Fluss vor uns. Und das war wirklich so der Schlüsselmoment, denn ich stehe plötzlich in diesem Bild, in genau diesem Bild, was mich ursprünglich dazu veranlasst hat, überhaupt nach Alaska zu kommen. Ihr erinnert euch an den Anfang, ne, was ihr gegoogelt habt. Und ja, in diesem Moment habe ich eine Tonaufnahme gemacht.
Es fühlt sich so unglaublich unwirklich an. Hier sind einfach überall, also egal wo man hinguckt, Beeren, Beeren, Beeren. Also ich glaube, hier sind gerade 15, 20 Stück, die man auf einmal sehen kann. Das ist so verrückt. Anfangs dachte ich, wir hätten hier wirklich Beeren suchen müssen. Aber eigentlich ist es eher schwer, keine Beeren zu finden. Wirklich überall. Da sind auch gerade welche.
Ja, 15, vielleicht 20 Beeren auf einmal, die da am Wasser waren, teilweise in kleinen Grüppchen, oft auch alleine. Und es war so eine schöne und vor allem friedliche Szene. Wir haben uns dann auf den weichen Tundraboden gesetzt, die Abendsonne schien uns ins Gesicht und wir haben einfach, ich glaube, 1,5 Stunden lang einfach nur diese Beeren beobachtet. Ja, und genau so sahen dann auch die anderen Tage aus. Also wir sind durch diese wunderschöne Landschaft gezogen, haben immer wieder neue Stellen erkundet und haben stundenlang damit verbracht, uns die Beeren und ihr Verhalten anzugucken. Und das Schöne war, du hast mit der Zeit wirklich richtig viel gelernt und vor allem erkannt. Also erstmal, Beeren sind super individuell. Einige sind extrem aktiv, die ganze Zeit auf Achse, wollen Lachs fangen. Andere chillen die meiste Zeit, schlafen, schnarchen vor allem. Und auch optisch muss ich sagen, kein Bär gleicht dem anderen. Gerade wenn du viele Fotos machst, lange hinguckst, erkennst du wirklich so individuelle Gesichtszüge. Die Körperformen sind ganz unterschiedlich. Das Fell von tiefschwarz bis Ultrablondine, also krasser noch als meine Haare. Wir dachten teilweise, das sind Eisbären, die da vor uns stehen. Aber nee, Braunbären, Grizzlybären können eben auch hellblond sein. Und auch das Lachsfangen zu beobachten. Also in so Tierdokus sieht man das ja immer, ne? Da wird einmal die Tatze ausgeschert und zack, haben sie einen Lachs gefangen. In der Praxis muss ich sagen, in der Reality sieht das ein bisschen anders aus. Also die haben teilweise 20, 30 Fehlversuche gehabt, bis sie dann endlich mal einen gefangen haben. Wir haben Beeren beobachtet, die haben über Stunden nicht einen Lachs gefangen. Und ja, die Fischmethoden sind auch ganz unterschiedlich. Also einige sind so richtig wild geworden und springen von oben auf den Lachs drauf, das Wasser spritzt. Ist lustig mit anzusehen. Andere, und das ist eher so die Fauli-Methode, halten ihren Kopf irgendwie 30, 40 Sekunden unter Wasser, öffnen den Mund und hoffen, dass ein Lachs hineinschwimmt. Haben wir alles gesehen. Also richtig lustig. Jeder hat da irgendwie so seine individuelle Methode. Und besonders schön war es immer, Bärenweibchen mit ihren Jungen zu beobachten. Also wir haben Weibchen gesehen, die hatten 2, teilweise sogar 3 Junge dabei. Und das ist wirklich eine witzige Veranstaltung, weil die Mütter, man merkt das richtig, die sind sehr, sehr streng und die versuchen auch permanent ihre Kleinen zu erziehen. Und die Kleinen sind halt super tapsig und unbeholfen und verspielt und die zwicken sich gegenseitig in die Beine und manchmal wird auch die Mutter gezwickt. Und das haben wir ein paar Mal gesehen, die Mutter zwickt dann auch zurück, ne? Die stupst sie dann richtig an mit der Nase, zwickt zurück und das ist das Zeichen, Freundchen, so nicht. Ja, wir haben die ganze Zeit schon versucht, immer ordentlich Abstand zu halten, wobei die Betonung auf versucht liegt, denn es kam wirklich einige Male vor, dass wir so vertieft waren in unsere Beobachtungen und nach vorne geguckt haben, dass dann irgendjemand von uns geflüstert hat, Leute, hinter uns. Ja, und wenn man sich dann umgedreht hat, dann war da wirklich auf 3, manchmal 2 Meter Entfernung ein Grizzlybär. Ja, also wenn ich das jetzt so erzähle, merke ich selber, das ist ganz schön nah gewesen, aber in der Situation selber habe ich das gar nicht als schlimm empfunden. Es war dann immer so, man hatte dann schon Respekt. Man muss dazu sagen, unser Guide hat auch immer ganz toll reagiert. Also wenn es dann wirklich mal zu nah war, hat sie sich auch vor uns gestellt. Finde ich auch krass, ne? Einfach irgendwie so völlig selbstlos zu sagen, okay, ich stelle mich in die erste Reihe. Aber man hat trotzdem gespürt, es war keine brenzlige, keine schlimme Situation. Ich habe am Abend des ersten Tages ein kleines Fazit gezogen. Das spiele ich euch mal eben vor. Und was ich so beeindruckend fand, es war einfach null beängstigend, wirklich gar nicht. Die Bären haben uns auch gesehen, waren auch manchmal ein bisschen neugierig, sind dann vielleicht auch etwas näher gekommen. Wichtig ist halt, dass man nicht rennt, ne? Weil sonst irgendwie so ein Jagdinstinkt bei denen geweckt wird. Aber wenn man sich an alles hält, dann sind Bären keine bösen, schlimmen Tiere, sondern auch einfach Lebewesen, neben denen man sehr gut koexistieren kann. Vor allem, wenn die gerade so viel Lachs haben, den sie fangen, dann haben die eher nichts anderes Interesse. Also ja, eine absolut wunderschöne Erfahrung. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das hier gerade erleben darf. Zumal das gerade mal Abend Nummer 1 ist, ne? Also wer weiß, was ich an den nächsten Tagen noch erzähle. Ja, sehr schön. Ja, ich musste mir wirklich eingestehen, dass alles, was ich dachte, über Bären zu wissen, letztendlich falsch war. Irgendwie wird einem ja auch immer so vermittelt, das geht ja schon in Kinderbüchern los, dass Bären im Kontakt mit Menschen super aggressiv sind, also grundsätzlich super aggressiv. Man müsse grundsätzlich Angst vor Bären haben und das kann ich halt wirklich gar nicht bestätigen. Also fast sogar das Gegenteil, die waren sehr interessiert. Auch nicht immer, teilweise wurden wir einfach ignoriert. Wenn sie interessiert waren, dann sind sie ein bisschen näher gekommen, haben mal so in unsere Richtung geschnuppert und waren dann teilweise so entspannt, dass sie sich einfach 4 Meter neben uns ins Gras gelegt haben und eine Runde geschlafen haben. Also man hatte eher das Gefühl, die haben unsere Nähe gesucht, weil sie es in gewisser Weise vielleicht auch einfach nett fanden, Gesellschaft zu haben. So, ich muss das jetzt trotzdem an dieser Stelle noch mal ein kleines bisschen relativieren, weil es natürlich auch immer wieder Videos online zum Beispiel gibt, die zeigen, dass Menschen von Bären attackiert werden. Und ich habe mich so ein bisschen zu diesem Thema belesen, weil es mich natürlich auch interessiert, wie kann das denn sein? Warum gibt es denn diese Angriffe überhaupt? Und so wie ich das gelesen habe, sind es meistens Bären, die in irgendeiner Art und Weise schon Vorerfahrungen mit Menschen haben, die dann auch angreifen. Also diese ganz wild lebenden Tiere, so wie wir sie beobachtet haben, die haben den Menschen gar nicht so richtig auf dem Schirm. Der steht nicht auf der Speisekarte, die haben den auch nicht als Feind abgespeichert. Die sind irgendwie so neutral. Und Tiere, die jetzt aber vielleicht in der Region von Campingplätzen leben, die vielleicht auch schon mal von Menschen gefüttert wurden, die schon mal Autos aufgebrochen haben, weil sie Fressen da drin gefunden haben, die haben natürlich eher so in ihrem System, Mensch gleich Fressen, das lohnt sich vielleicht, da mal so ein bisschen intensiver nachzuforschen. Verhäuft entstehen diese Attacken auch zu Jahreszeiten, in der eben kein Lachs zur Verfügung steht. Zum Beispiel nach dem Winterschlaf, wenn die Tiere sehr ausgehungert sind. Das war jetzt bei uns auch nicht der Fall. Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, es gab auch ein bisschen Kritik von einigen Leuten für diese Bärenbeobachtung. Und ich muss sagen, ja, ein Restrisiko gibt es auch. Und das muss man sich vorher einmal überlegen. Und das habe ich mir gut überlegt. Und mein Interesse und meine Neugierde, meine Liebe für diese Tiere hat einfach überwogen, dass ich gesagt habe, das letzte Risiko, dass da was passieren kann, nehme ich jetzt einfach in Kauf. Und wenn was passiert wäre, dann kann man auch einfach nur sagen, zu 100% selber schuld. Aber das kann man auch beim Autofahren sagen und das kann man auch beim Fliegen sagen. Und zum Leben gehört, finde ich, auch einfach dazu, dass man gewisse Risiken eingeht, wenn es einem eben entsprechend viel wert ist. So ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, tut, glaube ich, allgemein ganz gut. Und da muss einfach jeder selber entscheiden, an welcher Stelle er oder sie das machen möchte. Bei mir waren es die Bären. So, jetzt sind wir sehr philosophisch abgedriftet. Deswegen nochmal zu einer Frage, die mir sehr häufig gestellt wurde. Hattet ihr eine Waffe dabei? Ja, ich hatte diese Frage auch. Ich habe vorab ein paar Mal bei der Organisation angerufen. Eine der Fragen war diese Frage. Und ich habe eine sehr amerikanische Antwort bekommen. Mir ist nämlich aufgefallen, Amerikaner und Amerikanerinnen sagen ungerne Nein. Sie geben einem einfach eine andere Antwort. Also ich habe immer gefragt, haben wir eine Waffe dabei? Und dann hieß es nie, nein, haben wir nicht, sondern we do provide bear spray. Also wir haben Bärenspray dabei. Ich habe also kein Nein, sondern ein Ja bekommen. Und das war tatsächlich, wenn man so will, die einzige Waffe, die wir hatten. Bärenspray zur Verteidigung. Und das fand ich auch letztlich genau richtig so. Also eine Waffe, mit der man ein Tier dann auch theoretisch töten könnte, fände ich unangebracht, weil man sich ja wirklich freiwillig in diese Situation begibt. Und nur damit mein Interesse gestillt wird, soll am Ende kein Tier sterben. Und man weiß eben, dass dieses Bärenspray, was letztlich nichts anderes als ein sehr starkes, großes Pfefferspray ist, eben super wirksam ist. Und damit haben wir uns super und sehr sicher gefühlt. Also, wie gesagt, uns gegenüber war kein einziger Bär aggressiv. Untereinander, naja, da ging es auch schon mal etwas härter zu. Ich spiele euch mal vor, wie das klingt, wenn sich zwei Bären ins Fell kriegen. Wir haben jetzt leider so ein bisschen reingebrabbelt, Entschuldigung. Ich finde, es klingt so ein bisschen wie so eine Seekuh oder vielleicht auch allgemein eine Kuh. Auf jeden Fall ein Geräusch, was ich erstmal intuitiv keinem Bären zugeordnet hätte. Und diese Art von kleineren Kämpfen, nenne ich es mal, kam immer dann vor, wenn einer der Bären einen Lachs gefangen hat. Ich habe euch ja anfangs gesagt, die waren nicht sonderlich talentiert. Und wenn dann mal einer einen gefangen hat, dann konnte man sich sicher sein, 5 andere Bären haben sich sturzflutartig auf diesen Fisch geschmissen, haben versucht, dem Bären, der jetzt Glück hatte, diesen Fisch wieder wegzunehmen. Und teilweise wurde es richtig wild. Also wir hatten einmal die Situation, wir saßen am Ufer, haben die Bären beobachtet und dann wurde eben dieser Fisch geklaut. Der Bär, der diesen Fisch geklaut hat, ist dann wirklich in einem Affentempo durch den Fluss gerast, auf uns zu, hat es gar nicht gecheckt, hinter ihm 4 andere Bären, die diesen Fisch auch haben wollten. Und wir dachten wirklich so, wir sitzen jetzt genau in deren Schusslinie und so, weiß ich nicht, 3 Meter vorher ist er dann nochmal abgebogen. Ja, das war echt so eine Situation, da musste man richtig mit Gedanken gegensteuern und sagen, nein, das hat nichts mit dir zu tun, die sind nur an diesem Fisch interessiert, das ist Zufall, dass die in deine Richtung rennen und letztlich ist ja auch nichts passiert. Aber das ist dann irgendwie, da muss man dem Körper einmal so kurz klar machen, es ist nicht gefährlich, es hat nichts mit dir zu tun, relax, renn auf gar keinen Fall weg. Und die zweite Situation, in der es zu solchen kleineren Kämpfen kommt, ist tatsächlich, wenn männliche Bären dem Nachwuchs von Mutterbären zu nahe kommt. Also teilweise hatten wir irgendwie das Gefühl, jetzt relax mal Mama Bär, so nah ist der andere Bär auch nicht gekommen, aber so auf 20, 30 Meter darf sich so ein Männchen nähern und dann wird Mutterbär aber böse und wirklich versucht einmal kurz anzugreifen und ihr Revier zu markieren. Getränke haben wir natürlich nicht mit in den Nationalpark geschleppt. Das hätte das Flugzeug wahrscheinlich auch gewichtstechnisch gar nicht mitgemacht. Stattdessen haben wir unser Wasser, was wir getrunken haben, aus den Flüssen gefischt. Und weil da jetzt nun mal so viele Bären drin waren und man sich sicher sein kann, dass sie da auch reinpinkeln, haben wir das Ganze vorher gereinigt und zwar mit sogenannten Aqua Mirror Tropfen. Also pro Trinkflasche gibst du dann so ein paar Tropfen in das Wasser, musst dann 10 Minuten warten. Und danach hast du reines, komplett keimfreies Trinkwasser. Und ich muss sagen, anfangs war ich mir irgendwie auch nicht so sicher, ob das wirklich so funktioniert. Aber wenn ich eine Sache auf diesem Trip wirklich gelernt habe, dann ist das, blindes Vertrauen zu haben. Du hast ja keine andere Wahl. Ich musste ja nun mal irgendwas trinken und ich habe es überhaupt nicht verstanden, diesen ganzen Wirkungsmechanismus. Und musste natürlich auch unserer Guidin einfach vertrauen, dass sie die richtige Anzahl an Tropfen benutzt, dass sie genügend lange wartet, bis es gereinigt ist. Aber das war irgendwie eine schöne Erfahrung, weil am Ende hat natürlich alles irgendwie funktioniert. Keiner ist krank geworden. Und einfach mal Vertrauen haben. Das ist irgendwie eine gute Sache. Jetzt habe ich so viel über Bären gesprochen. Ich habe noch gar nicht in einem kleinen Satz erwähnt, dass es natürlich auch noch viele andere Tiere gibt, die man da beobachten kann. Also erstmal gibt es ein Tier, was, ich würde sagen, zu 90% der Zeit zeitgleich mit den Bären auftaucht. Und das ist die Möwe. Ne? Die Möwe erhofft sich, dass da einiges an Fischabfällen abfällt. Und das ist ganz lustig. Manchmal sieht man die Bären noch gar nicht, aber man sieht am Horizont ein paar Möwen kreisen. Und dann weiß man ganz genau, man muss einfach nur in die Richtung laufen. Da werden gleich definitiv auch ein paar Bären sein. Was ich total spannend fand, ich habe ja erzählt, dass dieser Untergrund, dieser Boden, auf dem man läuft, so wahnsinnig weich ist. Und gerade wenn man längere Zeit irgendwo sitzt und Bären beobachtet, ist es total schön, sich auch mal einen Moment hinzulegen, weil es eben so weich ist. Und dann habe ich gefragt, wie ist denn das hier mit Zecken? Und unsere Guidin meinte, nee, hier in Alaska gibt es keine Zecken, die würden den kalten Winter gar nicht überleben. Jetzt habe ich aber noch mal ein bisschen recherchiert. Und das große Problem ist wohl der Klimawandel. Und die Befürchtung, dass es aufgrund der wärmeren Temperaturen bald wohl auch Zecken in Alaska geben kann. An einigen Orten wurden sogar schon welche gefunden, aber die sind eben noch nicht sehr weit verbreitet. Also Stand jetzt kannst du dich da noch guten Gewissens auf den Boden legen. Ja, was haben wir noch gesehen? Weißkopfseeadler war für mich auch ein großes Highlight. Das ist ja irgendwie so der Vogel der USA. Wir haben aber auch das Ptarmigan gesehen. Das ist der Nationalvogel Alaskas. Sieht aus wie so ein kleines Huhn, rennt da wirklich überall rum, hat auch immer so kleine, flauschige Küken, die hinter ihm herrennen. Und das, wie ich finde, beeindruckendste Tier, jetzt mal unabhängig von den Bären, ist der sogenannte Plover. Den haben wir auch gesehen, das ist auch eine Art Vogel. Und der hat eine Eigenschaft. Wenn er das Gefühl hat, seine Brut, seine Eier oder vielleicht die geschlüpften Vögelchen sind irgendwie in Gefahr, dann faked der etwas. Ja. Und zwar einen gebrochenen Flügel. Also er lässt seinen Flügel ganz bewusst ganz schräg, als wäre er abgebrochen, runterhängen. Und zwar nur deswegen, um die ganze Aufmerksamkeit des Räubers auf sich selbst zu lenken, in der Hoffnung, dass dann die Küken, die Brut, die Eier in Sicherheit sind. Ich muss sagen, das finde ich sehr clever, das finde ich auch sehr selbstlos und irgendwie eine lustige Idee. Also da muss ich auch erstmal irgendwie drauf kommen, ne? Ja, der Plover. Und ich muss sagen, wir haben diesen ganzen Katmai National Park und diese ganze Bärenerfahrung wirklich bei jedem Wetter erlebt. Und ich muss sagen, es fand ich toll. Also es war teilweise grenzwertig, aber es hat diese ganze Erfahrung umso authentischer gemacht. Also wir hatten das Glück, als wir angekommen sind, herrlichstes Wetter zu haben. Blauer Himmel, Sonnenschein, es war warm. Es war viel wärmer, als man das eigentlich aus Alaska kennt. Der zweite Tag war heftig. Es war so unglaublich windig. Es hat den ganzen Tag geregnet. Aber auch das war irgendwie spannend, denn so ist Alaska ja auch. Und ich habe sowieso gelernt in Alaska, man muss immer Regenkleidung im Rucksack haben. Regenhose, Regenjacke. Und das Krasseste war dann tatsächlich die Nacht. Also uns wurde vorher auch gesagt, es wird so heftig windig werden, dass es gut sein kann, dass es unsere Zelte in der Mitte zerreißt. Das ist einfach realistisch. Darauf sollten wir uns schon mal einstellen. Wenn das passiert, sollten wir gucken, welche der Zelte noch stehen, zu den anderen in die Zelte kriechen. Und ich habe so ein paar Tonaufnahmen an diesem Abend gemacht. Ich spiele euch mal eine vor, die ich im Zelt aufgenommen habe. Moment.
Hey, es ist so unglaublich windig hier gerade. Also uns wurde auch schon gesagt, draußen auf gar keinen Fall den Rucksack öffnen, auch nur, weil sonst die Hälfte rausfliegt und wir das nie wieder bekommen. Deswegen sind wir gerade erstmal alle in unsere Zelte zurück, fällen uns aus den nassen Sachen raus. Wir sind nämlich auch noch einmal in kompletten Regen gekommen. Ja, und versuchen uns ein bisschen aufzuwärmen.
Ja, und es wurde dann tatsächlich in der Nacht noch krasser. Ich spiele euch mal vor, bei welchem Sound ich dann irgendwann versuchen musste zu schlafen. Tja, ich hatte schon entspanntere Nächte, sagen wir es mal so. Was aber vor allem genervt hat, ist, nachdem man so nass geworden ist den Tag über durch den Regen, war das relativ kalt, vor allem noch in Kombination mit diesem Wind. Und unsere Guidin hatte dann den glorreichen Vorschlag, es hat wirklich mega gut funktioniert, dass wir doch heißes, kochendes Wasser in unsere Trinkflaschen füllen können und diese Trinkflaschen damit in den Schlafsack nehmen und dann eine Art Wärmflasche hatten. Und es hat wirklich super funktioniert. Und das ist wirklich so diese eine Sache, die ich auf jeden Fall für kommende Campingtrips mitnehmen werde. Es ist so simpel, man muss nur irgendwie erstmal drauf kommen. Zum Schluss noch eine Sache, die wirklich hängen geblieben ist, also unabhängig von den Bären, die waren natürlich ganz klar das Highlight, war es einfach so eine schöne Erfahrung, so viel Zeit in dieser Landschaft zu verbringen, weil du hast da ja einfach nichts Menschgemachtes. Du hast keine menschlichen Geräusche wie von Autos oder Motoren, du hast nur den Wind, das Wasser, ab und zu mal das Bärenknurren und auch optisch ist das so clean, also so reinigend irgendwie, nichts Menschgemachtes, keine Gebäude, keine Straßen, keine Wanderwege. Du hast Trampelpfade, die sind allerdings von den Bären. Wir haben das spaßeshalber immer Bear Highways genannt, also das sind die Wege, die die Bären immer und immer wieder benutzen. Und was halt auch krass war, das war mir erst gar nicht so aufgefallen, aber irgendwann war es mir dann doch aufgefallen, weil irgendwie was fehlte auf dem Boden. Da liegt einfach 0,0 gar nichts an Müll. Also nicht mal ein kleinstes Bonbonpapier. Du findest einfach nichts. Du hast das Gefühl, vor dir war noch kein anderer Mensch in dieser Region. Du bist irgendwie die allererste Person. Ja, das fühlt sich sehr abenteuerlich und sehr, sehr schön an. Was auch interessant war, ich habe da echt 4-5 Tage lang nicht in den Spiegel geguckt. Nicht, dass das jetzt so was Besonderes wäre, aber es ist ja irgendwie etwas, was man trotzdem so jeden Morgen macht, ne? Sei es beim Zähneputzen, wenn du dich angezogen hast, checkst da einmal, passt das Outfit so. Und das habe ich einfach einige Tage nicht gemacht. Also okay, ich habe Instagram-Stories gemacht und habe dann ins Handy gesprochen. Okay, aber ansonsten nichts Spiegelndes. Ich hatte keinen Spiegel dabei. Du hast ja auch keine Fensterscheiben, keine Autoscheiben, keine Autospiegel, irgendwas, wo drin du dich sehen könntest. Und ich hatte das Gefühl, man verliert irgendwann so das Gefühl für sein eigenes Äußeres und es ist auch so egal. Also ob meine Haare jetzt gekämmt sind oder nicht, völlig egal. Ob meine Kleidung irgendwie fleckig ist, völlig egal. Weil erstmal sehen wir alle so aus und das ist irgendwie total entspannt. Also es nimmt so in gewisser Weise Druck raus, wenn das Äußerliche für eine Zeit lang einfach mal völlig Wumms ist. So, und eigentlich ist diese Folge an dieser Stelle zu Ende. Ich habe aber bei der Aufnahme schon die ganze Zeit das Gefühl, ich muss hier am Ende noch einmal auf unsere Guidin Alice eingehen. 27 Jahre hat die krasseste Verantwortung getragen für 4 Personen, einschließlich sich selbst, und hat wirklich die ganze Zeit für unsere Sicherheit gesorgt, hat auch dafür gesorgt, dass wir uns wohlfühlen. Es war auch immer ihre Frage, fühlt ihr euch wohl? Ist es euch zu nah? Sind es euch zu viele Bären? Sagt, wenn irgendwas nicht stimmt. Es gab ein paar Situationen, die waren definitiv zu nah an den Bären. Sie hat uns aber niemals das Gefühl gegeben, dass sie gerade irgendwie nervös wird oder so. Selbst wenn sie das vielleicht war. Sie hat sich immer vor uns gestellt. Sie konnte uns jede Frage beantworten, hatte Ahnung von Elektrozaun bis Trinkwasser herstellen, hat uns den ganzen Tag mit Essen versorgt, hat für uns gekocht abends. Und ein Beispiel, was, finde ich, so ganz schön ihre Art zeigt, ist, wir mussten regelmäßig auch durch Flüsse warten. Also manchmal ging es einfach nicht weiter, musstest du durch einen Fluss, teilweise sehr, sehr breite Flüsse. Und bei uns war das dann immer so, hinsetzen, Schuhe aus, Hose hochkrempeln. Und sie war einfach so hardcore, sie hat einfach sowohl ihre fetten Wanderboots als auch ihre Hose angelassen und ist durch diesen Fluss gelaufen. Und das Wasser ging ihr wirklich bis zur Hüfte teilweise. Und hatte dann einfach den kompletten Tag nasse Schuhe, nasse Hose. Da hat die aber kein einziges Mal drüber gemeckert, ne? Das war einfach so. Meinte, ja, ja, trocknet wieder. Und ich glaube, davon möchte ich mir was abgucken. Einfach unkompliziert sein, mal 5 gerade sein lassen, nicht rummeckern, auch wenn mal irgendwas kalt ist, zwickt oder nervt. Ja, und dann, nach 5 Tagen, kam wie bestellt das Wasserflugzeug. Ich glaube sogar auf die Minute pünktlich. Ich habe den Eindruck, hatte ich zum Beispiel auch schon in Skandinavien, dass in Regionen, die nicht so dicht besiedelt sind, die Menschen sehr verlässlich sind. Ich glaube einfach, weil man es muss. Ne? Es gibt nicht so viele und die es gibt, die müssen sich dann aufeinander verlassen können. Naja, wir wurden dann eingesammelt. Wir haben nochmal wunderschöne Blicke auf den Nationalpark von oben erhaschen können, haben auch nochmal Bären von oben gesehen. Es war echt irgendwie emotional, dann diesen Nationalpark zu verlassen, weil wir alle so eine intensive Zeit hatten. Wir sind ja auch irgendwie als Gruppe so zusammengeschweißt in dieser Zeit. Oh, und da waren wir echt traurig, ne? Und dann sind wir zurückgeflogen. Ja. Und that's it. Das war mein großes Bärenabenteuer. Ich danke dir von Herzen, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören, dass ich dadurch die Möglichkeit hatte, irgendwie auch nochmal dieses ganze Abenteuer zu verarbeiten. Guck mal, jetzt sage ich schon Danke, ne? Jetzt habe ich direkt noch die nächste Bitte. Wenn du noch 3 Sekunden Zeit hast, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung da lassen könntest. Auf Spotify, auf Apple Podcast, egal wo du hörst, es gibt immer die Möglichkeit, einen Daumen hoch zu machen oder eine Sternebewertung abzugeben. Das hilft mir so sehr. Wenn du jetzt keine Zeit hast oder einfach keine Lust, ist das genauso okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja, ich hoffe, ich konnte meine Begeisterung für Bären mit dir teilen und hoffe, wir hören uns wieder. Entweder nächste Woche oder die Woche danach, wann auch immer die nächste Folge rauskommen wird, das weiß ich gerade noch nicht. So oder so, wir hören uns. Auf Wiederhören.